dein Name ist, wie unbeschreiblich deine Gegenwart ist. Dieser Ort, wo wir einfach nur da stehen und staunen, wo es nur mehr um dich geht, wo alles andere unwichtig ist. Es ist so schön bei dir. Es tut so gut bei dir, wo unser Herz aufatmen kann. Weil ein Tag bei dir besser ist als tausend andere. Weil wir bei dir einfach loslassen können. Alles, was ist, alles, was war. Einfach sein. Danke, Vater, dass wir zu dir kommen dürfen, in deine Gegenwart, immer und immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Jeden Moment aufs Neue. Herr, dass da nichts mehr zwischen dir und uns steht. Es erfüllt mich mit Staunen, jedes Mal aufs Neue. Ich würde einfach nur gern an das anknüpfen, was Babsi gerade vorher gesagt hat beim Abendmahl. Für mich ist es voll wichtig, dass ich mit meinen Kindern jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, darüber rede, warum feiern wir Abendmahl, was heißt das für sie persönlich. Und ich habe mit beiden in letzter Zeit ein bisschen über was geredet, was ihnen einfach Schwierigkeiten bereitet, wo sie wirklich kämpfen. Und das war jetzt gerade so cool, weil ich mich hingeknallt habe vor einem und gesagt habe, hey Jonas, denk an das, was wir gestern geredet haben. Nimm das und bring es vor Jesus. Leg es vor Jesus und bitt ihm, dass er dir dabei hilft. Bei der Annika das Gleiche. Zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und sie haben mich dann so angeschaut und ich habe gesagt, und wisst ihr was, ich mache genau das Gleiche. Und ich bin gerade da gesessen und ich habe gerät. Aber das ist das, was die Gegenwart Gottes mit uns ausmacht. Sie berührt unser Herz immer und immer wieder. Und ich sage es euch, ich möchte nie an den Punkt kommen, wo mir die Gegenwart Gottes kalt lässt. Weil ich glaube, das ist das Schlimmste. Ich glaube, das ist das Schlimmste. Und wenn du merkst, die Gegenwart Gottes hat dein Herz nicht bewegt, dann flehe ich dich an. Kehr um. Kehr um zu Gott und bitte, dass er da einfach neu begegnet. Dass er das Sei Gegenwart neu zeigt. Weil er ist alles andere als gewöhnlich. Wirklich. Alles andere als gewöhnlich. Und meine Notizen sind nass. Aber das ist einfach das, was passiert, wenn wir zu Gott kommen. Es passiert was in unserem Herz. Und geh wieder her vorne. Steht alles da nicht drauf. Wir da hier vorne, wir können Hampelmännerwoche. Was wir natürlich nicht dann, weil ja, wir sind keine Comedy-Show. Aber es ist egal, was wir da hier vorne machen. Wenn du nicht dein Herz öffnest für Gott, dann ist das alles wertlos. Dann ist das verschenkte Zeit. Also wenn du schon kommst, dann bitte. Öffne Gott dein Herz. Amen. So, und jetzt fangen wir wirklich an. es geht heute um das Alte vergeht und Neues beginnt. In der Tat, wirklich, das Alte vergeht. 2023 dauert nur noch ein paar Stunden. Wir haben heute beim Herfahren auf Ö3 einen Countdown gehört. Es sind jetzt noch, ja, nicht einmal mehr 13,5 Stunden. Und dann ist 2023 Geschichte. Abgeschlossen. Und wir können dann in ein paar Stunden nichts mehr dran ändern. Das ist vorbei. Wie ein Buch, das du zumachst. Aber dafür liegt ein neues Jahr vor uns. 2024. Ein Buch, das sie dann in ein paar Stunden erst öffnet, das leere Seiten hat. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Das hat nicht leere Seiten, weil es hat schon unsere Prägungen, es hat unser Wesen. Das, wie wir denken, wie wir sind. Das ist alles schon vortragt in diesem Buch 2024. Aber es liegt an uns, wie wir das füllen. Es sind wie Stichworte, die schon drinstehen. Aber die Geschichte, die will Gott mit uns 2024 erst schreiben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist diese Zeit zwischen Silvester, zwischen Weihnachten und Silvester irgendwie immer so ein bisschen, ja, ist nicht so komisch, so wie so eine Zwischenzeit. Es ist irgendwie alles heruntergefahren, weil, ja, ich meine, was willst du noch machen das Jahr? Das ist grand. Seien wir mal ehrlich, wir werden 2023 nicht mehr die Welt umreißen. Und die Probleme der Welt auch nicht mehr lösen. Ich habe das Glück, dass ich Ferien habe und wir haben viel Zeit für die Familie. Wir fahren zu meinen Schwiegereltern, wir fahren zu meinen Eltern. Und irgendwie gibt es kaum Dinge, die wir da müssen, weil wir eh viel nicht zu Hause sind. Und ja, es geht zu Ende und das spürt man, finde ich. Und das neue Jahr ist aber noch nicht da. Es ist zum Greifen da, aber noch nicht da. Aber der Ausspruch, das mache ich dann nächstes Jahr, das gehe ich nächstes Jahr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das heute sage, dann hat er irgendwie seine Leichtfertigkeit verloren. Nächstes Jahr ist, ja, bald. ja, und ja, das waren jetzt alles Dinge, die genauso, weiß ich nicht, in der Zeitung lesen kann, die man genauso im Fernsehen hören könnte. Das ist jetzt noch nicht wirklich ein Punkt, warum man in die Gemeinde gehen soll. Aber das Alte vergeht und das Neue beginnt, das hat für uns als Christen auch eigentlich ziemlich vielfältige Bedeutungen. So, das Alte vergeht, das Neue beginnt. Wir leben in einer Zwischenzeit. Jesus als Messias, als Erlöser ist schon gekommen. Sein Kommen haben wir letzte Woche gefeiert. Und wir haben gestern noch so, The Chosen heißt, das ist eine Serie, da geht es um das Leben Jesu. Und wir haben das Christmas Special geschaut. Und da war das so eingeblendet, so das Licht vor die Hirten. Und boah, der Himmel muss in Aufruhr gewesen sein. Und ich stelle mir das so cool vor. So cool. Aber das Paradox gleichzeitig, die Herrlichkeit des Himmels und ein frisch geborenes Baby in einem Stall. Und ich kann es euch sagen, für mich hat sich jetzt das Rätsel gelöst, warum Jesus in der Krippe gelingen ist. Weil der Stall war nicht sauber. Also, ich meine, ich hätte jetzt in dieser keimverseuchten Umgebung nicht unbedingt ein Kind gebären wollen. Aber dieses Paradoxon, gell? Die Herrlichkeit des Himmels und der Dreck der Erde, der Dreck unserer Sünde. Aber genau da ist Jesus hineingekommen. Genau da. Und seitdem leben wir in dieser Kluft, in dieser Spannung zwischen der Herrlichkeit des Himmels, die schon greifbar ist und die, wenn Jesus wiederkommt, einfach ganz da sein wird. Aber wir leben noch in dieser Welt. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir leben in dieser Welt. Aber ich bin jetzt eigentlich schon viel, viel zu weit vorne. Das Alte vergeht und Neues beginnt. Ganz das erste Mal, wenn wir Jesus einladen, in unser Herz zu kommen. Also wir glauben als Freikirchler, dass in dem Moment, wo wir sagen, Jesus, ich glaube daran, dass du für meine Sünden gestorben bist und ich möchte um Vergebung bitten. Bitte komm du in mein Herz und mach einfach alles neu. Dass in dem Moment unser alter Mensch, das alte Wesen stirbt. Nicht einfach ein bisschen weniger Luft hat, sondern wirklich stirbt. Komplett. So wie 2023. Zu. nicht mehr antastbar. Und etwas Neues in uns beginnt, dass ein neuer Geist in uns geboren wird, in dem der Heilige Geist einfach auch sein darf, zu dem er sprechen darf. Und einfach der Beginn eines Lebens mit Gott, was voll schön ist, aber nur ein erster Schritt. Dennoch ein Schritt, der etwas ganz Neues ist. Nichts mehr mit dem Alten zu tun hat. Auch wenn du noch dein altes Leben weiterlebst, weil du bist ja kein anderer Mensch. Also ich bin ja immer nur die Simone. Also von dem Moment, bevor ich an Jesus geglaubt habe und heute, ich bin immer noch ich. Aber trotzdem ist in mir etwas verändert. Und für den Fall, dass du das noch nie so wirklich, dass dir das noch nie so wirklich wer gesagt hat, oder dass du es einfach wieder mal hören solltest. Weil ich glaube, es tut uns allen gut, dass man das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus immer wieder uns in Erinnerung rufen. Weil ohne die Botschaft vom Kreuz, hey, kommt, warum sitzen wir dann da? Wir Menschen, von unser Grundwesen her, wir sind nicht super. So wirklich nicht, so gar nicht. Und im Römer 3,23 steht, wir alle haben gesündigt und sind nicht gerecht. Wir alle schaffen es nicht aus uns selbst. Und der Lohn der Sünde, ja, das ist der Tod. Da gibt es nichts zu beschönigen, das ist so. Findet man im Römer 6,23. Die gute Nachricht ist jetzt das, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn geschickt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, nicht sterben muss, sondern errettet wird. Jeder, der an seinen Namen glaubt. Und ja, Jesus ist in der Tat der einzige Weg. Er ist die Wahrheit und das Leben. Johannes kommt ein neues Leben. Und jeder, der zu ihm kommt, der bekommt ein neues Leben. Wer zu Jesus kommt, hat die Babsi vorher gesagt, der wird nicht abgewiesen. Und nur um das nochmal klarzustellen, nicht weil wir so toll sind, schafft man das. Nicht aus Werken, findet man im Epheser 2,8, ich weiß, das sind viele Bibelstellen, aber wir sind nicht aus Werken errettet, sondern aus Gnade. Aus Gnade, wir können nichts dafür tun. Gar nichts. Und warum? Warum können wir nichts dafür tun? Damit nicht einer kommt und sagt, ich bin so toll, ich habe es geschafft, ich bin nämlich besser als du. Aha. Nein, keiner von uns ist besser als der andere. Weil der Einzige, der besser ist als wir alle, das ist Gott. So. Und was Ganzes, eigentlich eine meiner Lieblingsbibelstellen, die ich aber noch nicht in die Box hineingeworfen habe, findet man im Jesaja 1,18, aber vielleicht gefällt es einem von euch auch besonders gut. Und da steht, dass Gott unsere Sünden, die so rot waren wie das Blut, reinwäscht, dass wir so weiß sind wie der Schnee. Und wie wir jetzt bei meinen Eltern waren, habe ich mein Brautkleid wieder hängen sehen. Und die von euch, die Frauen unter euch, die verheiratet sind, erinnern Sie jetzt bitte mal kurz zurück an euer Brautkleid. Vermutlich die meisten weiß. Und jetzt stell dir mal vor, am Tag deiner Hochzeit, am Morgen, wie du das anziehst, entdeckst du einen Fleck, der so rot ist wie Blut. Irgendwo auf dem Kleid. Und ich glaube, euch geht es dann ähnlich wie mir, wenn wir da in uns hineinhören, da sträubt sich alles, das passt nicht. Das ist furchtbar. Also ganz ehrlich, wenn ein Fleck auf meinem Kleid gewesen war, ich weiß nicht, was ich da hätte. Ich hätte nicht in dem Kleid geheiratet, auf jeden Fall. Ich habe keinen Plan B gehabt, weil ich habe kein anderes Kleid dabei gehabt, aber das ist furchtbar. Und das ist das Coole, wenn wir Jesus begegnen, dann wäscht er uns, unser Wesen, das so ja, immer wieder in unserem Leben Dinge getan hat, die nicht cool waren, die falsch waren, die anderen geschadet haben, die andere verletzt haben, wo wir vielleicht sogar gegen Gott waren, dann wäscht er das weiß wie Schnee. Und jetzt kommen wir wieder zum Brautkleid, weil Jesus vergleicht die Gemeinde mit der Braut Gottes. Und diese Braut, meine Lieben, die hat kein beflecktes Kleid an. Die hat ein rein weißes Kleid an, ohne irgendeine Makel. Und zusammenfassend, all das, was ich jetzt gesagt habe, all die Bibelstellen, finden wir in 2. Korinther 5, 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Das Alte ist vergangen. Du bist eine neue Schöpfung. Neues ist entstanden. Und wenn du das noch nie so gesehen hast, wenn du das noch nie so in deinem Leben ja, geglaubt hast, gesagt hast, dann möchte ich dich ganz herzlich einladen, dass nach dem Gottesdienst, wir haben dort ein Gebet, bei Gott hört, Gott spricht, dass du einfach kommst oder dass du zu jemandem gehst, den du vielleicht schon kennst und sagst, hey, ich möchte dieses Neue. Und wir werden dann einfach ein kurzes Gebet mit dir beten, das heißt Lebensübergabegebet. Und da geht es darum, dass du Jesus einfach in dein Leben einlädst, dass er dieses Neue in dir machen kann. Genau, so wir sind von Neuem geboren. Diese neue Geburt, dieses Geheimnis der neuen Geburt hat der Peter in einer von seinen Predigten vor Weihnachten im Advent ein bisschen neuer, genauer beleuchtet, wo Jesus mit Nikodemus gesprochen hat und gesagt hat, hey, wie geht das? Kann ich zurückkehren in den Leib meiner Mutter und wiedergeboren werden? Also wenn du das versäumt hast, hör sie dir nach. Aber dieses von Neuem geboren werden, das heißt, wir haben keine sündige Natur mehr. Weil Sünde heißt Trennung von Gott. Ganz einfach. Aber das heißt nicht, dass wir nicht mehr sündigen können, weil wir tun es immer wieder. Weil sündigen heißt, wir tun etwas, das nicht dem Willen Gottes entspricht. Und ich kann für mich selber sprechen, aber ich bin mir ganz sicher, wenn du jetzt mal ganz ehrlich mit dir bist, dann bist du auch noch nicht an dem Zustand angelangt, wo du immer 100% im Willen Gottes bist. Ich hoffe es, dass du zu dem Punkt kommst, weil wenn du das nicht für dich erkennst, hey, ganz ehrlich, dann tut es mir leid, aber dann hast du ein Riesenproblem. Wirklich. Dann gibt es einen Weg für dich und der führt zum Kreuz, weil dann hast du sau viel Stolz in deinem Leben. Okay? Also wenn du glaubst, du bist, das betrifft dich alles nicht, was du da hervorhin sagst, dann betrifft es dir am allermeisten. Die coole Nachricht, die gute Nachricht ist, Gottes Gnade und sein Erbarmen sind jeden Morgen neu. Finden wir im Klagelieder 3, 22 bis 23. Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende, sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu. Groß ist seine Treue. Groß ist seine Treue. Gottes Gnade ist jeden Tag neu. Und der alte Tag, an dem wir vielleicht ja, nicht ganz im Willen Gottes waren, der ist dann vergangen. Und ein neuer beginnt. Wir brauchen Gottes Gnade nicht aufheben. Wir können die nicht in den Sackerl geben. Und immer, wenn wir was brauchen, rausziehen. Ich habe daran gedacht, wie die Israeliten in der Wüste waren. Und Gott hat ihnen jeden Tag neues Manna gegeben. Und er hat ihnen auch gesagt, hey, sammelt das nicht auf. Hebt es nicht auf. Das ist schlecht am nächsten Morgen. So ist mit Gottes Gnade. Die ist jeden Morgen neu, jeden Tag neu. Wir brauchen nichts aufheben. Wir können nichts aufheben. Gott versorgt uns jeden Morgen neu. Und ich habe vorher kurz meine Kinder angesprochen. Annika hat momentan eine Phase, wo sie mir manchmal sehr ähnlich ist. Wir haben beide einen ausgesprochenen Sturkopf. Und Ja, manchmal geraten wir richtig aneinander. Und ich muss euch sagen, manchmal fliegen da ordentlich die Fetzen. Und ich denke mir dann jedes Mal, schon wieder, wirklich, warum? Warum kann ich denn nicht einfach mal zurücksteigen und sagen, hey Annika, komm. Aber ich muss euch was erzählen. Diese Phase dauert schon ein bisschen länger an. Und ein bisschen länger geht es mir schon so. Und immer wieder lege ich das Gott hin. Aber in letzter Zeit merke ich, dass mir immer öfter gelingt, ruhig zu bleiben. Voll. Ich freue mich voll drüber, weil es wirklich, wirklich einen Unterschied macht. Und vorgestern, war auch wieder so eine Eskalationsstufe erreicht, weil Annika ein Geschirrspüler ausräumen sollen hätte sollen. Und das war natürlich furchtbar. Also wie kann ich meinem Kind sowas zumuten? Das geht ja gar nicht. Kinderarbeit vom Feinsten, richtig. Und Annika hat sich furchtbar aufgeregt. Und sie hat mich voll angefahren. Und ich habe gemerkt, wie ich im ersten Moment so zurückgefahren wollte. Und habe gesagt zu ihr, so nicht, junge Dame. Und ich weiß nicht, was passiert ist. Die Gnade Gottes war es. Ich sage es euch, die Gnade Gottes und sein Geist. In dem Moment, wo ich das gesagt habe, habe ich gemerkt. Und habe mich hingestellt und habe gesagt, Annika, komm mal her. Und dann habe ich es genommen, habe ich den Kopf genommen und habe gesagt, ich habe dich lieb. Und dann habe ich es auf die Schoß genommen und habe mit ihr geredet. Und Konklusio von der ganzen Geschichte. Ich habe gemerkt, wie Gott da ein Stück weit gewirkt hat. Weil Annika und ich haben dann so eine coole Zeit einfach gehabt. Die 5 Minuten. Aber wie ich gemerkt habe, okay, ihre Seele war richtig dann voll, die war richtig gesättigt. Sie hat es so gebraucht. Sie hat es so gebraucht, dass er sie aufregen kann dann auch und dass sie sagt, ich finde das so doof und das ist so deppert. Und ich hatte jetzt so viele Sachen, die ich lieber da wollte. Und ich habe dann erklärt, aber ja, ich verstehe die. Aber die erwachsene Version von der Annika, die wird mir mal dankbar sein. Und wenn die erwachsene Version von der Annika mal Kinder hat und das findet, dass das ein totaler Blödsinn war, dann ist das okay, dann macht es bei deinen Kindern anders. Aber ich muss es so machen, oder wir müssen es so machen, wie wir das für richtig halten. Nach unserem Gespräch war das Geschirrspüler ausräumen überhaupt kein Thema mehr. Dann war die so schnell, wie es noch nie war, glaube ich. Und ganz ohne Meckern. Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Und in so Punkte, ganz ehrlich, wenn ich meine Tochter anfahre, weil sie mich anzickt, das ist nicht cool, das ist nicht der Wille Gottes. Okay? Das ist jetzt einfach ein Beispiel aus meinem Leben. Wo ich weiß, dass ich eine Baustelle habe, wo ich weiß, dass ich immer wieder zu Gott kommen darf und immer wieder bitten darf, dass er mein Herz verändert. Nicht der Annika ihr Herz, sondern meines, weil es ist meine Verantwortung, wie ich darauf reagiere. Und sie ist ein Kind. Okay, aber ich bin die Erwachsene. Und manchmal, also ich möchte euch da jetzt nichts vormachen, aber manchmal, dann geht es mir schon so, dass man dann denkt, boah, was bin ich für eine Mama? Furchtbar, sowas geht doch gar nicht. Das nennt man Selbstvorwürfe. Und vielleicht kennst du das auch in deinem Leben. Dass man manchmal so richtigen Bockmist baut und dann denkt, kann man sich richtig in den Arsch treten selber. Wenn man kindert, genau. Sollte ich gerade sagen, das ist ein bisschen schwierig, aber... Aber wisst ihr was? Diese Selbstvorwürfe, die sind in Wirklichkeit auch nichts anderes als getarnter Stolz. Weil ich mir ausnehme, dass ich weiß, was gut und was richtig ist und dass ich mir ausnehme, dass ich genau wüsste und es tun müsste, dass es besser wird. Ich! Ich alleine! Dafür wäre es doch viel besser, wenn man mit unseren Selbstvorwürfen, mit dem, was wir wissen, dass einfach nur ein Dreck war, wenn wir damit zu Gott kommen und sagen, hey Jesus, schau, da ist der Scherbenhaufen. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wie ich da rauskomme und ich weiß nicht, wie ich das ändern kann. Bitte nimm du das und nicht, Kids, mach etwas Neues. Das Alte, der Scherbenhaufen, der ist nämlich schon vergangen. Den können wir nicht mehr gut machen. Aber Gott kann was Neues schaffen. Und da ist ganz egal, ob es in deinem Leben um Beziehungen geht, die zerbrochen sind, oder ob es um dein Herz geht, das irgendwo zerbrochen ist, weil du so viel Schmerz drin hast, dass du manchmal nicht mehr weißt, wohin damit. Das ist Jesu Adel und zerbrochen seid. Weil das Ich will euch erquicken, das heißt nicht, ich meistert es irgendwie wieder zusammen, sondern ich will etwas Neues schaffen. So, jetzt sollte ich ein bisschen Gas geben, ich bin auf Seite 1 von 3. und versteht es mir nicht falsch, gell? Das ist kein Freibrief, dass wir sündigen. Das heißt nicht, hey, leb dein Leben, wie du willst, tu, was du willst. Und dann kommst du einfach wieder zu Gott und er bittest ihn um Verzeihung und dann wird es schon wieder. Nein, wenn wir absichtlich sündigen, wenn wir mutwillig sündigen, genau im Bewusstsein, dass das Sünde ist, dann muss ich euch jetzt ganz was Hartes sagen, dann ist es so, wie wenn wir Jesus mit Füßen treten würden und wie wenn wir sein Opfer für nichtig erklären. Das heißt es, wenn wir mutwillig sündigen, dann sagen wir, Jesus, das, was du gemacht hast, das ist ein Dreck wert. Das ist uns manchmal gar nicht bewusst. Steht übrigens im Hebräer 10, 29, habe ich mir nicht ausgedacht. Etwas Falsches zu machen, nicht im Willen Gottes zu sein, das hat eine Auswirkung. Okay? Vor allem, wenn wir das absichtlich machen. Natürlich dürfen wir wieder zu Gott kommen, weil Gott ist unser liebender Vater und er steht immer so da und er will uns immer wieder annehmen. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Jesus mit Füßen treten ist eines der letzten Dinge, die ich da will. Und wenn was schief geht, gell, dann ist, ich habe vorher schon gesagt, Selbstvorwürfe sind der falsche Weg. Dann ist eigentlich der richtige Weg, das zu reflektieren und sich zu fragen, warum handelt ihr das so, wie es tut? Warum tritt ihr immer wieder in die gleiche Falle hinein? Warum triggert mich das immer wieder? Warum lasse ich mich nicht gern anzicken? welche Gründe gibt es, die mich davon abhalten, Gottes Willen zu tun? Ja, okay, ich werde angezickt, aber wie reagiere ich drauf? Das ist der Punkt. Warum reagiere ich nicht so, wie es Jesus da hat? Und möchte ich es vielleicht selbst schaffen? Wisst ihr, der Ich? Oder vergiss ich nebenbei, dass das Stolz ist, weil Gottes Kraft ist nämlich in den Schwachen mächtig. Nicht in denen, die selber sagen, ich kann's. Und ich hoffe, ihr fühlt euch schon alle angesprochen. Aber gell, das ist genauso diese Gefahr. Wenn man länger mit Gott lebt, dann sind einem so blinde Flecken manchmal gar nicht bewusst. Ich meine, bei mir war es offensichtlich. Kommt's. Das ist klar. Aber man sieht das manchmal gar nicht so sehr. Und in der Theorie, je länger ich mit Gott lebe, desto besser lerne ich ihn kennen und desto mehr werde ich in sein Angesicht verwandelt und in seine Herrlichkeit, weil Gottes Wille ist ja gut und ich will immer mehr von diesem in meinem Leben. Finden wir im 2. Korinther 3,18b, man beachte B. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Ist doch cool, oder? Das ist richtig cool. Aber genau da drin, im B, liegt die Krux. Weil je länger wir mit Gott gehen, desto größer ist dann einmal die Gefahr, dass wir manchmal manche Bibelstellen uns so merken. So den Kern, der in dem Moment nämlich wirklich wichtig ist für uns. Aber es ist nicht nur der Kern wichtig, sondern es ist auch das Drumherum wichtig. Kontext nennt man das. Kontext. Sehr wichtiges Wort, wenn man Bibel liest. Man soll sich nicht einen Vers oder einen halben Vers auspicken, sondern den ganzen, die ganze, das Rundum auch ein bisschen anschauen. Und wenn wir das jetzt das Rundum auch ein bisschen anschauen, das ist in dem Fall nur der A-Teil, dann findet man da, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das ist jetzt ein bisschen unfair von mir, weil das ist nämlich auch eine andere Übersetzung. Aber, aber genau das sagt es so schön aus, weil da ist drin mit unverhülltem Angesicht. Gell? Das heißt, unverhülltes Angesicht heißt, dass da nichts ist zwischen mir und Gott, dass da kein Schleier ist dazwischen. Und diese Schleier, die sind ganz unterschiedlich. Das kann ein Vorbehalt sein, dass ich vielleicht ja, eh nicht genug wert bin. Oder das eh nie schaffen werde. Dass ich gar nicht weiß, was Gott eigentlich so liebenswürdig an mir findet. Dass da vielleicht ein Eck in meinem Leben gibt, in meinem Herzen, in das Gott einfach nicht hinein darf, weil es zu sehr wehtut. Weil ich genau weiß, dass da was drin ist, wo ich nicht will, dass es aufbricht, weil es die schlechteste Seite von mir offenbart. Dieser Schleier, das kann sein, dass ich mir denke, ach, das kenne ich eh schon, habe ich schon so oft gehört, habe ich schon so oft gelesen. Sonntag für Sonntag komme ich her. Nichts Neues unter der Sonne. Aber erinnert euch, ganz am Anfang habe ich gesagt, Gottes Gegenwart, die ist nie gewöhnlich, die ist immer außergewöhnlich. Weil er ist. Ich meine, hallo, er ist Gott. Also, ich meine, er hat gesprochen, es werde und es war. Alles, was wir sehen, ist von Gott geschaffen. Nichts wäre ohne ihn. Gott, dieser große Gott, den es schon immer gegeben hat und den es immer geben wird. Und das immer geben wird, okay, das geht ja vielleicht noch, aber den es schon immer gegeben hat, habt ihr das schon mal versucht zu verstehen? Ich meine, was hat denn Gott vor der Erschaffung der Welt getan? Und da davor, und da davor, und da davor. Was war denn vorher? Wir versuchen immer zum Anfang zurückzukommen, aber bei Gott gibt es keinen Anfang. Und wenn du das einmal richtig, so wirklich ganz checkst, dann bist du vielleicht super. Aber ich glaube, das ist der Unterschied zwischen uns und Gott. Er versteht mehr als wir. Und dieser Schleier, der kann auch sein, dass ich einfach meinen Gedanken schon wieder ganz woanders bin. Dass zwar der Lobpreis da vorne spielt, dass die Simone da vorne redet, aber eigentlich denke ich schon ans Mittagessen oder an heute Abend, was ich Neues machen muss. Ich muss einen Staub saugen. Ich muss noch Bad putzen und ich muss noch so viel herrichten zum Essen, weil ich schon so lange nichts mehr gegessen habe. Das alles sind Ablenkungen, Schleier. Versteht's mir richtig? Es ist nicht schlecht, über das nachzudenken, was noch alles ist. Aber es gibt einen Zeitpunkt, wo es einfach um Gott gehen darf. Und da geht es um Gott und um dich und nicht um irgendwas anderes. Gott und du. Nicht mehr, nicht weniger. Mit offenem Herzen, bereit für einen Dialog, der auch Einfluss auf mich hat. Ganz egal, wie lange ich diesen Dialog schon führe. Ganz egal, wie oft ich Gott schon begegnet bin. Es wird nie langweilig, weil Gott und seine Nähe sind immer außergewöhnlich. Und das ist so wie in einer Ehe, gell? Also, ich lehne mich nicht auf den Notenständer. Man kann eine Ehe führen und irgendwann nur mehr nebeneinander herleben. Aber ganz ehrlich, das glaube ich ist ziemlich fad. Es ist, glaube ich, ist ziemlich unerfüllend. Man kann aber eine Ehe leben, wo man immer noch verliebt ist ineinander. Wo man immer noch um das Herz vom anderen ringt. Einfach nur, weil die Gegenwart so schön ist. Und wenn man sie einfach genießt und wenn man über tiefgehende Dinge redet, nicht nur über das Wetter. Und so ist es mit Gott aber auch. Ich kann neben Gott herleben. Ja, ich kann an Gott glauben und jeden Sonntag in die Gemeinde gehen. Und ja, eh super. Und ab und zu eine Bibel lesen und ab und zu beten. Aber ja, ja, schönes Wetter. Danke, dass es heute nicht regnet. Das können meine Gebete sein, aber das ist nicht das, was sein sollte. Gott wünscht sich wirklich diese Tiefe, diese Herz-zu-Herz-Beziehung zu uns. So wie am ersten Tag, wo du verliebt warst, so soll der Beziehung zu Gott sein. Egal, wie lange du ihn schon kennst. Und dann steht drin, wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Dieses Verwandeltwerden, das ist ein Risiko, auf das man sich einlassen muss. Weil da geht es um Meinungen und Einstellungen, die sich vielleicht verändern werden. Da geht es um das da drin, um die dunkelste Seite von mir, von der ich vielleicht nicht will, dass sie irgendwer sieht. Aber wenn ich die Gott hinlege, dann kann er etwas Neues schaffen. Da geht es um Vergebung, dass ich Menschen vergib, die mir wehgetan haben. Da geht es darum, dass ich meinen Stolz überwinde und selbst vergebe. Darf Gott in jede Ecke meines Herzens oder heute krampfhaft dran fest? Und das ist ein Gebet, das ich schon so oft gebetet habe. Herr, bitte komm in die dunkelsten Ecken meines Herzens. Aber ich sage es euch, ich weiß, dass da noch immer Räume gibt, wo Gott nicht zu 100% drin ist. Und vom Geist des Herrn, wir werden vom Geist des Herrn verändert und verwandelt. Keine Neujahrsvorsätze, die sind gar nicht schlecht. Aber die meisten, sagen wir mal ehrlich, die schaffen es nicht durch den Jänner. Ich meine, wir können uns nicht selbst ändern. Weil dann warten wir wieder der so super ist. Aber der ist überhaupt nicht super. Wir brauchen Gottes Geist. Es braucht die Offenheit, dass Gott in uns wirken kann. Dass wir zulassen, dass er uns zeigt, wo unsere blinden Flecken sind. Und ich darf euch gerne einfach mit dieser Aufforderung, als dann in das letzte Lied entlassen. Gebt's doch Gott einfach Raum, dass er euch zeigt, wo eure blinden Flecken sind. Ladet's nur ein, dass es verändert. Weil die blinden Flecken, die sehen wir nicht. Dann wären es keine blinden Flecken. Vater, ich danke dir dafür, dass du so unbeschreiblich gut bist. Ich danke dir dafür, dass deine Gegenwart nie gewöhnlich ist und dass wir jedes Mal, wenn wir deine Nähe suchen, verändert werden. Danke dir dafür, dass du alles weißt, dass du alles kennst, alles kannst und überall bist. Herr, ich weiß nicht, was ich ohne dich tat. Und ich möchte jetzt einfach bitten, dass du in uns wirkst. Dass du in unsere Herzen kommst und Heiliger Geist, bitte flute du die Kammern unseres Herzens. Gib uns Augen zu sehen und Ohren zu hören.